Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Markus Richter, hallo.
Hallo.
Hallo. Am Montag hat ein Mann eine Frau und ihr Kind im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen Zug gestoßen. Die Frau konnte sich retten, ihr Kind wurde vom Zug überrollt und starb. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.
Da der Mann aber nicht aus Deutschland kam, wurde seine Herkunft zum Kern medialer Diskussion. Und das folgte einem bekannten Muster. Fremdenfeindliche Akteure nutzten sie, um Stimmung gegen Ausländer zu machen. Und es wird darüber diskutiert, debattiert, ob und wie die Herkunft genannt werden kann. Gibt es denn da eine einheitliche Linie bei den Medien?
Die einheitliche Linie war schon, das Herkunftsland wird genannt. Der Unterschied war dann so, wie wird es genannt? Bei manchen Zeitungen war es die Titelseite oder sehr prominent auf Werbeaufstellungen für die tägliche Ausgabe. Bei anderen war die Information dann irgendwo im Text. Wohlgemerkt, bei Berichten über die Tat, die medienethischen Debatteneinträge hatten das ja dann zum Kernthema. Einer kam schon direkt am Montag von der Chefredakteurin der Deutschen Welle, Ines Pohl. Sie nahm da in einem Kommentar vorweg, dass die Debatte um die Herkunft ja auf jeden Fall entstehen würde. Deswegen hätte die Deutsche Welle auch entschieden, diese zu nennen. Entschuldigung, weil man die Debatte, Zitat, nur einordnen kann, wenn man weiß, dass der Täter aus Eritrea kommt und damit auch seine Herkunft zu jener ganzen Wahrheit gehört, der wir verpflichtet sind.
Der Deutsche Presserat, Hüter des Pressekodex, hat sich ja auch zu diesem Thema geäußert. Mit welchem Ziel denn?
Mit dem Ziel, ich zitiere, an die im Pressekodex festgehaltenen Kriterien zur Nennung der Nationalität von Straftätern zu erinnern. Nur bei einem begründeten öffentlichen Interesse dürfe die Nationalität genannt werden. Die Entscheidung dann aber, ob man das macht, überlässt der Presserat immer den jeweiligen Redaktionen. Die Entscheidung, ob so etwas gegen den Pressekodex verstoßen hat, wird immer erst hinterher getroffen, wenn es Beschwerden gibt. Bis jetzt ist da in dieser Richtung noch nicht viel passiert, hat mir Sonja Volkmann-Schluck, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Presserat, erklärt.
Trotz der heftigen Debatte, die geführt wurde um dieses Thema, liegt uns nur eine einzige Beschwerde zur Herkunftsnennung des mutmaßlichen Täters vor.
Und obwohl der Presserat keine klare Empfehlung zum speziellen, ganz konkreten Fall gibt, gibt es zumindest eine Absage an ein Argument, das sehr gerne benutzt wird.
Wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft beispielsweise die Herkunft eines Täters herausgibt in einer Pressemitteilung, dann ist das für die Redaktion noch kein Freibrief zu sagen, wir nennen diese Nationalität jetzt auch.
Und das ist in dem konkreten Fall jetzt auch passiert. Klare Ansage also. Mein Eindruck insgesamt ist aber, solange diese Debatten immer wieder nachgelagert erst geführt werden und weitgehend konsequenzlos bleiben, werden wir auch immer wieder dieselben Argumente hören und austauschen. Auch wenn das sicher wieder andere Probleme mit sich bringt, bräuchte es, glaube ich, hier eine Institution, die den Mut hat, kurzfristig ethische Entscheidungen schnell zu treffen und diese dann noch durchzusetzen.
Immer wieder geführt werden auch Diskussionen um persönliche Daten. Eine Studie läutet jetzt eine Runde ein. Darin wird behauptet, anonymisierte Daten könnten wieder de-anonymisiert werden. Was bedeutet das?
Britische und belgische Forscher brauchen nur ganz wenige Datenpunkte, um diese einer konkreten Person zuzuordnen. Anonymisierte Daten bedeutet ja zum Beispiel, sagen wir mal, männlich, kurze graue Haare, moderiert beim Deutschlandfunk Kultur, hat ein Faible für Fußballtabellen und hat einen pinken Berlin-Bären als Twitter-Avatar. Und selbst wenn ich den Namen dann nicht weiß, weiß ich schnell, dass es Martin Böttcher ist. Das ist jetzt ein bisschen plumpes Beispiel zugegeben, aber zeigt das Prinzip. In dem Artikel der New York Times zu dem Fall wird ein Beispieldatensatz auf dem freien Markt erhältlich genannt. Der hat 248 Attribute pro Haushalt und die Forscher brauchen 15 nur, um konkrete Menschen zu identifizieren. Anonymisiert heißt also keinesfalls anonym.
Um die Nutzung persönlicher Daten geht es ja auch dem Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper. Er hat ein Verwaltungsverfahren gegen Google eingeleitet. Grund ist die Nutzung von Daten von Sprachassistenten. Was heißt denn das für Google?
Momentan, dass es von den Aufnahmen von den Sprachassistenten keine Mitschriften mehr machen darf. Vor kurzem war bekannt geworden, dass Mitarbeiter die Sprachaufnahmen transkribieren. Außerdem sollen 1000 Mitschnitte geleakt worden sein. Ziel des Verwaltungsverfahrens ist jetzt laut des Nachrichtendienstes Heise Online, dass BenutzerInnen vorerst geschützt sind, während untersucht wird, welche datenschutzrechtlichen Konsequenzen dieses Vorgehen denn überhaupt hat. Deswegen gilt sie erstmal nur 3 Monate und nur innerhalb der EU. Eine endgültige Entscheidung steht also noch aus. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Apple angekündigt hat, bis auf Weiteres weltweit und komplett auf die Auswertung von Aufnahmen des Sprachassistenten Siri zu verzichten, aber auch erst, nachdem sie dabei erwischt worden sind.
Vielen Dank, Markus Richter. Alle Links zu allen Themen gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Den pinkfarbenen Avatar, den gibt es bei Twitter. Und wenn Sie sich näher mit diesen Themen befassen wollen, wir haben alle Artikel dazu verlinkt auf unserer Seitungsseite breitband.deutschlandfunkkultur.de.